Vielleicht habt ihr das beim Lobpreis eben schon gemerkt, was für ein Thema heute dran ist. Vielleicht irgendjemand? Nicht aufgepasst, aber ist egal. Ne? Die geistliche Waffenrüstung. Ich habe mir vorgenommen, tatsächlich eine Predigtreihe darüber zu halten, weil ich gemerkt habe, da steckt so viel drin. Ich will da nicht in irgendeiner Weise das überspringen. Ich möchte mal zu Anfang ein Bild weitergeben, was mir, ich weiß nicht mehr woher ich das habe, deswegen sage ich nicht von wegen der und der das erzählt, aber irgendwo habe ich das mal gehört. Und zwar ging es da um Bekehrung. Und derjenige hat erzählt, was das mit Bekehrung auf sich hat und was das eigentlich bedeutet. Und er sagte so, wenn man sein Leben Jesus gibt, dann hat man manchmal so die Vorstellung, so, als wenn man, oder es ist wie so, als wenn man auf einem Schiff anheuert. Ja, man kommt auf ein Schiff, ihr kennt ja vielleicht auch das Lied, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, ne? So, man heuert an auf einem Schiff. Und viele haben die Vorstellung, wenn sie ihr Leben Jesus geben, wenn sie dann zu dem Schiff kommen, dass sie auf ein Kreuzfahrtschiff kommen. Mit allem Luxus und allem Pipapo, ja, mit Pool und schön Sonne, alles herrlich, immer schön, immer gut. Und dann fahren sie los und kommen in den Hafen und da liegt kein Kreuzfahrtschiff, sondern da liegt ein Kriegsschiff. Und sie sind baff erstaunt, Kriegsschiff? Wo ist das Kreuzfahrtschiff? Ich will nicht auf ein Kriegsschiff, das habe ich jetzt nicht erwartet. Aber in dem Moment, wenn wir Jesus als Kapitän in unserem Leben haben, dann sind wir in den Krieg eingetreten, in seinen Krieg. In seinen Krieg gegen den Teufel. Wir machen uns automatisch den Feind zum Teufel. Den Teufel zum Feind, Entschuldigung. Ja, also wir sind im Krieg in dem Moment. Und deswegen ist es gut, dass wir auf ein Kriegsschiff kommen und auf keinen Kreuzfahrtdampfer. Weil der kann nicht kämpfen. Der kann nicht sich groß in den Krieg einmischen. Der Teufel kämpft mit allen Mitteln und allen Möglichkeiten gegen diejenigen, die Jesus folgen. Das muss uns bewusst sein. Das ist kein Spiel. Das ist harte Realität. Aber wir sind dem nicht schutzlos ausgeliefert. Jesus hat die Verantwortung über unser Leben genommen. Wenn wir ihm das gegeben haben, dann hat er die Verantwortung für unser Leben. Und er will nicht, dass wir sterben. Er will nicht, dass wir vom Feind überlistet oder überwältigt werden. Sondern er schützt uns auch. Deswegen ist es auch ein Kriegsschiff. Und außerdem, wie das bei jedem guten Soldaten ist, der kommt ja nicht einfach zur Truppe, kriegt eine Uniform an und dann ist er Soldat. Nein, der muss trainiert werden. Bevor der in Einsatz geschickt wird, wird er trainiert. Und ausgerüstet. Auch mit Waffen. Ohne Waffen, wie willst du ohne Waffen in den Krieg ziehen? Das macht nicht viel Sinn. So, wie sind die Soldaten von Jesus jetzt ausgestattet mit Waffen? Was sind das für Waffen, die wir bekommen? So, wenn wir jetzt von Waffen reden, in den letzten Wochen ist so viel von Waffen die Rede und wir haben genau das vor Augen. Nein, natürlich sind das andere Waffen. Aber da komme ich gleich zu. Zu Anfang gucken wir erstmal in die Bibel, weil ich habe mir diesen Vergleich nicht ausgedacht. Gut, wie gesagt, die Geschichte mit dem Kriegsschiff, das ist jetzt eine Metapher, die tatsächlich heute ausgedacht ist, aber diese Geschichte, dass wir Soldaten sind, dass wir kämpfen, dass wir in einen geistlichen Kampf hineinziehen, das steht schon in der Bibel. Das hat Paulus an die Epheser geschrieben. Und er beginnt diese Stelle, diesen Abschnitt im Epheser mit einer Ermahnung. Und die gucken wir uns an. Epheser 6, Vers 10. Und schließlich, lasst euch stark machen durch den Herrn und durch seine gewaltige Kraft. Also, wenn ein Soldat in den Kampf ziehen soll, dann muss er stark sein. Ja, wenn das so ein Schlaffi ist, der den ganzen Tag immer nur vor dem Computer gesessen hat und überhaupt keine Muskeln hat, den brauchst du nicht irgendwie an die Front schicken. Ja, der hält keine 2 Kilometer Marsch durch, dann klappt er schon zusammen. So, der muss stark sein, sonst hat er keine Chance. Aber wie werden wir geistig stark? Wie werden wir stark? Und an dieser Stelle steht nichts davon, dass wir das selbst verwirklichen müssen, dass wir selbst, wer weiß, wie trainieren müssen und machen sollen. Hier steht was anderes. Lasst euch stark machen. Interessant, ne? Lasst euch stark machen. Es ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, hinzugehen und uns stark machen zu lassen. Aber der andere ist dafür verantwortlich, dass wir stark werden. Wir müssen nur den Schritt gehen und sagen, ja, Herr, mach mich stark. Wie werden wir stark? Ich lese Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen. Und als meine Zeugen auftreten in Jerusalem, in ganz Judäa und in Samarien und bis an den letzten Winkel der Welt. Der Heilige Geist macht uns stark. Es ist nicht unsere Kraft. Und dass hier nicht von natürlicher Kraft die Rede ist, ist, glaube ich, einleuchtend. Ja? Hier ist von geistlicher Kraft die Rede. Und die können wir nicht machen, die können wir nicht produzieren, die kommt nicht aus uns heraus. Der Heilige Geist gibt uns seine Kraft. Und wir müssen uns klar werden dabei, warum brauchen wir geistliche Stärke, warum brauchen wir geistliche Kraft? Weil wir gegen einen geistlichen Feind kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen gegen Geister. So, und gegen Geister kannst du nicht mit Boxkampf anfangen, sondern wir müssen geistig kämpfen. Und deswegen muss uns klar sein, wie kämpft der Feind eigentlich? Auf welche Art und Weise kämpft er eigentlich? So, die meiner Erkenntnis nach, sag ich mal so, ist die Hauptangriffswaffe des Feindes Gedanken. Das sind die Hauptangriffswaffe. Er hat sicherlich noch mehr, aber das erleben wir immer wieder. Und zwar in welcher Weise? Verwirrung, Lügen und Ablenkung. Das sind drei Hauptschwerpunkte. Ich sage nicht, die Liste ist vollständig, aber das sind drei Hauptschwerpunkte. Lüge, Verwirrung und Ablenkung. Und glaub mir, er kennt alle Tricks und Raffinessen. Der ist nicht blöd. Er missbraucht unsere Gefühle. Wer sich auf Gefühle verlässt, der ist häufig genug verlassen, weil er missbraucht auch unsere Gefühle. Er missbraucht unsere Überzeugungen, die wir uns im Laufe unseres Lebens angeeignet haben. Aus Erlebnissen. Aus Erlebnissen werden Überzeugungen in unserem Herzen. Und die gebraucht oder missbraucht er, um uns zu schaden, um uns in die Irre zu führen. Und selbst unser Bibelwissen. Wir denken ja immer so, wenn ich in der Bibel so richtig gut gegründet bin und ich weiß ganz viel, selbst das kann er missbrauchen. Denkt an die Versuchung von Jesus. Ja, selbst Jesus ist mit Bibelwissen versucht worden. Das heißt, die Absicht dahinter, er hat Wort Gottes genommen. Wort Gottes ist immer wahr. Und trotzdem hat er es so verdreht, mit der Absicht, ihn in die Irre zu führen, beziehungsweise auf seine Seite zu ziehen. Also selbst Bibelwissen kann missbraucht werden vom Feind. So, wer meint denn, er könnte dem Feind mit seinem eigenen Wissen widerstehen, mit seiner eigenen Kraft, der überschätzt sich maßlos. Das werden wir nicht schaffen. Wenn wir alleine gegen den Feind antreten, also gegen den Feind, dann werden wir scheitern, ganz sicher. Dann wird er uns überwältigen. Darum brauchen wir den Heiligen Geist unbedingt. Und wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann ist Weisheit, dann ist die absolute Wahrheit in uns und seine Kraft. Und wir können dem Feind widerstehen. Aber wir brauchen, wir müssen mit dem Heiligen Geist ganz eng zusammenarbeiten. Eins der wirksamsten Mittel gegen die Angriffe des Feindes ist das Zungenreden. Wisst ihr das? Und wer macht das regelmäßig? Ich habe festgestellt, ich vernachlässige das so oft. Und dabei ist das eine der wirksamsten Waffen. Wenn du angegriffen wirst und weißt nicht, wie du beten sollst, weil deine ganzen Gedanken verwirrt sind und du weißt nicht mehr, wo vorne und hinten ist und du weißt nicht mehr, wie du beten sollst, dann fang an, in Zungen zu beten. Dann gibt der Heilige Geist dir genau die Worte, die du brauchst. Und was passiert, wenn du in Zungen betest? Einerseits, du sprichst Worte aus, Wahrheit aus, die der Heilige Geist dir gibt. Auch selbst wenn du sie nicht verstehst, musst du auch nicht. Deine Gedanken, dein Gehirn braucht daran nicht beteiligt sein, weil es kommt vom Heiligen Geist direkt. Du sprichst es nur aus. Damit sprichst du zu Gott, damit kommst du in Gegenwart Gottes. Er kommt dir nahe und da, wo Gott ist, da ist seine Herrlichkeit und da hat der Feind keinen Platz mehr. Und du wirst innerlich gestärkt. Du kommst Gott nahe und er kann dir seine Kraft, seine Stärke geben. Das ist der Hintergrund für Beten im Heiligen Geist. Deswegen ist das so ein wirksames Mittel und das sollten wir nicht vernachlässigen. Wir sollten das wieder mal aus unserer Waffenkiste auspacken und gebrauchen. Was passiert noch, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen? Wenn wir vor seinen Thron kommen? Wir kommen in sein Licht. Gott ist Licht und wir können uns nicht verstecken und auch das, was in uns ist, was wir gemacht haben, unsere Haltung, die werden beleuchtet vom Geist Gottes. Das ist gut. Manchmal schämen wir uns deswegen, weil wir Mist gebaut haben, weil wir nicht alles richtig machen, weil unsere Haltung nicht immer richtig sind. Ja? Und warum macht der Heilige Geist das? Um uns zu beschämen? Nein, ganz sicher nicht. Wisst ihr, diese Dinge, wenn wir was falsch machen, wenn wir Sünde machen, wenn wir falsche Haltung haben in uns, dann ist das für uns gefährlich, weil das sind genau die Punkte, wo der Feind angreift, wo er uns packen kann, wo er uns ablenken kann, wo er uns niederdrücken kann, wo er uns fertig machen will, weil er wird immer darauf zeigen, guck mal, was bist denn du für ein Christ? Du kriegst das ja nicht mal hin, heilig zu leben, ja? Machst den Mund so groß auf, ja? Du gehörst zu Jesus. Und was machst du? So, das sind Anklagen, immer wieder, ja? Fängt der Feind an und greift da an. Und was macht der Heilige Geist? Er zeigt uns das und sagt, komm, geh zu Jesus. Jesus ist dafür gestorben, er reinigt dich davon. Und wenn die Sünde weg ist, dann kann der Feind da nicht mehr angreifen. Das ist der Hintergrund, warum der Heilige Geist uns Dinge zeigt. Und auch das gehört zu den Waffen, den geistlichen Waffen, dass wir um Vergebung bitten, da wo wir daneben gesessen haben, wo wir was falsch gemacht haben, wo wir eine falsche Haltung haben. Das ist Selbstschutz. Dann kann der Feind uns an der Stelle nicht angreifen. Wenn wir uns auf den Heiligen Geist verlassen und auch anfangen in Zungen zu reden, ich habe gemerkt, eins der größten Hindernisse, das zu tun, ist, dass wir die Kontrolle verlieren. Weil wir wissen nicht, was wir reden. Wenn du Dinge aussprichst und kennst die Worte nicht oder verstehst die Worte nicht, weil es eine Sprache ist, die du nie gelernt hast, dann hast du die Kontrolle nicht darüber. Und das schmeckt uns nicht. Das gefällt vor allen Dingen unserem Stolz nicht. Wir geben die Kontrolle ab. Wir geben die Kontrolle an Jesus ab. An den Heiligen Geist, weil er gibt uns die Worte. Wir haben sie nicht mehr unter Kontrolle. Normalerweise, so wenn ich jetzt rede, dann weiß ich, was ich sage und ich überlege mir das vorher. Ja? Ich habe das unter Kontrolle. Ich bin auch dafür verantwortlich. Ihr könnt nachher sagen, das und das hast du falsch gemacht. Wenn ich im Heiligen Geist rede, wenn ich in Zungen rede, dann kann ich das nicht. Dann muss ich den Heiligen Geist dafür verantwortlich machen, weil er gibt mir die Worte. So, wir müssen lernen und das ist eins der ersten Dinge, und es ist zwar schon ganz lange her, dass ich mich bekehrt habe, aber ich kann mich noch so dunkel daran erinnern. Ich glaube, das ist eine der ersten Lektionen, die Jesus mir beigebracht hat, die Kontrolle abzugeben, mich auf ihn zu verlassen. Nicht alles selber in der Hand zu haben, sondern ihn machen zu lassen. Wer macht uns stark? Das Fitnessstudio? Mein Heimtrainer? Nein, Jesus macht uns stark. Vor allen Dingen geht es ja um geistliche Stärke. Natürlich, dein Fitnesstrainer macht dich körperlich stark und das ist ja nichts Falsches. Da keine Frage. Aber wenn wir geistig stark werden, ja, du kannst Bibel lesen, wer weiß wie viel, du kannst ganz viel beten und sonst, das ist alles gut. Aber ohne den Heiligen Geist wird das nichts. Wir müssen uns auf ihn verlassen, wir müssen uns auf seine Stärke verlassen. Nur seine Stärke, seine Kraft macht uns so stabil. Und nicht nur das, nicht nur seine Kraft, auch seine Weisheit und seine Wahrheit. Wie oft sind wir davon überzeugt, dass wir die Wahrheit mit Löffeln gefressen haben und wir die Einzigen sind, die es richtig wissen. Guckt euch die Christenheit an. Es gibt so viele Kirchen. Warum? Weil jeder meint, er hat die Wahrheit begriffen und die anderen nicht. Geht in unseren Kreisen auch nicht anders. Ja? Ja, wir wissen es besser. Ich habe mir irgendwann mal, bin ich mir bewusst geworden, was wir machen, ist, wir versuchen die Bibel zu verstehen. Und wenn wir was erkannt haben, weil der Heilige Geist uns das offenbart hat, dann haben wir ein Stück weit die Wahrheit erkannt. Ein Stück weit. Wir haben so ein bisschen dran gekratzt. Aber wir können nicht sagen, das ist die Wahrheit. Ich habe in der Zeit, in der ich Christ bin, schon so oft meine Überzeugungen überdenken müssen und an die ganze Wahrheit anpassen müssen, weil die ganze Wahrheit ist noch viel größer als das, was ich erkannt habe. Das heißt, wir sind auf der Suche nach der Wahrheit und ich glaube, wir bleiben ein Leben lang, bis wir in dem Himmel sind und Jesus erkannt haben, wie er wirklich ist. Dann haben wir die Wahrheit erkannt und hier auf der Erde sind wir auf der Suche. Und wir dürfen durchaus auch mal andere Meinungen und andere Überzeugungen hören, um unser Blickfeld zu erweitern. Aber vor allen Dingen den Heiligen Geist fragen, wie meinst du das? Wenn wir untereinander über Bibelstellen streiten, dann sollten wir zuallererst ins Gebet gehen und sagen, Heiliger Geist, wie verstehe ich das richtig? Und wenn er dann zu dir spricht, dann sagt er, so, dann gebe ich dir das, was du im Moment greifen kannst. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das alles ist. Vielleicht hat der andere noch ein anderes Stück Wahrheit erkannt. Nur mal so. Also auch da, wir sind nicht diejenigen, die alles haben und die alles begriffen haben. Und das müssen wir uns auch in Bezug auf den Feind bewusst machen. Ja? Wir brauchen den Heiligen Geist, dass er uns in alle Wahrheit hineinführt. So, die Ausbildung zum geistlichen Soldaten, ich will es mal so nennen, ja, zum Nachfolger Jesu ist eigentlich der bessere Ausdruck, aber in den geistlichen Kampf heißt, ich gebe das Kommando ab, ich gebe es Jesus und ich verlasse mich auf seine Kraft und auf seine Befehle. So, das ist also, wir werden innerlich stark. Das ist so der erste Schritt in der Ausbildung. Und dann kommt die Waffenrüstung. Dann kommt die Rüstung. Und ich lese mal weiter in Epheser 6, Vers 11. Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Da ist von Rüstung die Rede. Paulus gebraucht hier tatsächlich dieses Bild und er hat dieses Bild von einem römischen Soldaten vor Augen. Ja, ich habe jetzt kein Bild mitgebracht, das kennt ihr, glaube ich, alle. Ist auch nicht wesentlich, um das zu verstehen. Er hat dieses Bild, Rüstung, wenn du in den Kampf ziehst, wenn du in den Krieg ziehst, brauchst du eine Rüstung. So, und er nimmt dieses Bild von einer Rüstung, um zu sagen, so, wozu brauchst du das und was ist was? Um das auf die geistliche Waffenrüstung zu beziehen. So, aber das, was er hier sagt, was er hier als Ermahnung gibt, so zieht die Rüstung an, ihr braucht diese Rüstung, weil der Feind ist heimtückisch. Er ist hinterlistig und er kennt keine Gnade. Ihr braucht unbedingt diese Rüstung. Das ist das, was er hier damit sagen will. Er wird euch nicht schonen. Im Krieg wird nicht geschont. Da geht es um Leben und Tod. Ja, und der Feind hat nur eins im Sinn. Der hält sich auch an keine Regel. Die einzige Regel ist, Hauptsache ich siege. Hauptsache ich kann ihn fertig machen. Wenn wir das nicht vor Augen haben, wenn wir denken in irgendeiner Weise, der Teufel kann doch auch ein bisschen lieb sein, dann haben wir uns getäuscht. Der Teufel ist nicht lieb und er wird keine Gnade mit dir haben. Solange du zu Jesus gehörst, wird er keine Gnade mit dir haben. Die einzige Gnade, die er dir anbietet, wenn du die Seiten wechselst, wenn du auf seine Seite kommst. Und selbst dann, frag mal die mal mit ihm zusammen waren, auch die, mit denen kennt er keine Gnade. Er macht sie fertig. So, unterschätzt den Feind nicht. Zieht alles an, was Gott euch zur Verfügung stellt. Er kämpft mit allen Mitteln. Und manchmal gebraucht er auch Menschen dazu. Das darf uns auch nicht irritieren. Manchmal braucht er Menschen dazu, die nichts davon wissen. Die haben keine Ahnung davon, dass sie vom Feind gebraucht werden. Ich sage auch ganz bewusst, selbst wenn du dahinter das Wirken des Feindes erkennst, heißt das nicht unbedingt, derjenige ist irgendwie dämonisch belastet oder sonst irgendwas. Oder der hat sich irgendwas zu Schulden kommen lassen. Nein, manchmal braucht der Feind einfach, weißt du, wenn er dann mit dem Gedanken kommt, ja, ich nehme ja jetzt Tobi als Beispiel, ja, wenn dann, Tobi hat heute Morgen mich nicht so, hat er nicht, ich nehme jetzt wirklich nur ein Beispiel, Tobi hat mich ganz lieb und nett begrüßt und wir haben uns sehr lieb, deswegen nehme ich Tobi. Aber wenn er heute Morgen mal irgendwie nicht gut drauf gewesen wäre, ja, schlecht geschlafen, kommt ja manchmal vor, ne, und dann so, und dann hat er mich nicht richtig begrüßt und dann denke ich, Tobi hat was gegen mich. Ja. Und dann kommen die Gedanken und dann rattert's. Du bist in der Gemeindeleitung und der hat was gegen mich. Ja, das ist Rebellion gegen die Gemeindeleitung. Weißt du, verstehst du, was da alles werden kann in diesen Gedanken? Und auf einmal fange ich an, zu Tobi auf Distanz zu gehen und mir was weiß ich für Gedanken zu machen. Und Tobi ahnt überhaupt nicht, was da passiert in mir. Der weiß überhaupt nichts davon, der ist auch nicht schuld daran. Weil in mir läuft das ab. Versteht ihr, was ich meine damit? Von wegen, der Feind kann auch Menschen gebrauchen, um etwas in uns auszulösen, um uns einzugreifen. Und die Menschen haben überhaupt nichts damit zu tun. Und das wollte ich nur damit sagen. So, Paulus sagt das auch nochmal in aller Deutlichkeit. In Epheser 6, Vers 12, wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Das ist die Beschreibung des Feindes. So, und wir sind es nicht gewohnt, gegen geistliche Mächte zu kämpfen. In unserem natürlichen Leben haben wir es nicht gelernt, gegen geistliche Mächte zu kämpfen, sondern nur gegen natürliche. Und deswegen die Strategien, die wir uns angeeignet haben, um zu kämpfen, sind in der Regel natürlich. Aber wir kämpfen nicht gegen Menschen. Auch wenn wir manchmal im Natürlichen angegriffen werden, heißt das nicht, wir kämpfen gegen Menschen. Wir müssen geistlich dagegen vorgehen. Und deswegen brauchen wir komplett andere Waffen und eine andere Rüstung als das, was wir gewohnt sind. In Vers 13. Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Paulus guckt nicht nur auf den Moment, er guckt weiter. Er weiß, dass das ein immer dauernder Kampf ist, solange wir hier auf der Erde leben und Jesus noch nicht wiedergekommen ist. So lange wird dieser Kampf dauern. Jesus wird diesen Kampf irgendwann mal beenden und dann werden wir Ruhe und Frieden haben. Aber hier auf dieser Erde wird dieser Kampf so lange dauern, bis Jesus wiederkommt. Und wenn wir kämpfen, wir können uns auch selbst mit eigener Kraft da hineinbringen und aufopfern und machen und tun und irgendwann umkippen, weil wir keine Kraft mehr haben. Weil wir uns die Kraft nicht von ihm geholt haben, sondern aus eigener Kraft gekämpft haben. Und dann stehen wir nicht mehr. Und das ist genau das, was er hier meint. Kämpft mit den Waffen und mit der Rüstung Gottes, damit ihr am Ende noch steht. Weil das Ziel des Feindes ist, der kann dich ja laufen lassen als Christ. Laufen lassen. Ganz kurz zum Schluss stellt er dir ein Bein und du kommst nicht ins Ziel. Und das möchte Paulus verhindern. Bleibt am Herrn dran. Haltet an seiner Kraft fest und nehmt die Waffenrüstung Gottes. So, jetzt kommen wir zu den Waffen. Welche Waffen hast du zur Verfügung, wenn du angegriffen wirst? Woran denkst du zuerst? Und ich fange tatsächlich mal so, was haben wir gelernt, uns zu verteidigen? Das erste ist, du wirst laut. Wenn du irgendwie angegriffen wirst oder dich angegriffen fühlst, manchmal ist das ja nicht mal ein Angriff, du wirst laut. Ingo sagt dann immer, warum schreist du denn so? Ja, Ich fühle mich angegriffen. Ist mir erst, meistens erst hinterher bewusst, aber ja, tatsächlich. So, wir werden laut, also wir erheben die Stimme. Das nächste Eskalationsstufe ist, wir fangen an zu schreien. Und dann wirst du handgreiflich, bist du zu Gegenständen greifst, die du werfen kannst. So. Und irgendwann werden die Waffen immer größer und ausgefeilter. Wir gucken, guckt euch den Ukraine-Krieg an, dann wisst ihr, wohin das führen kann. Aber es fängt nicht da an. Es fängt viel kleiner an. Und mancher Krieg fängt im Herzen an und nicht mit der Kriegserklärung. So, das sind alles Waffen. Das ist unsere natürliche Strategie, wie wir uns verteidigen. Wie wir uns versuchen zu schützen. Es gibt natürlich noch mehr. Man kann sich auch ein Schneckenhaus zurückziehen. Das ist auch eine Art von Verteidigung. Man zieht sich zurück, ja, und kapselt sich am, so. Auch eine Möglichkeit. Gibt verschiedene Arten. Das war hier eher die aggressive Art und nicht die zurückgezogene Art. So, Gottes Waffen sind aber komplett anders. Also das, was ich eben erzählt habe, das können wir vergessen. Im geistlichen Kampf können wir das komplett vergessen. Gib doch mal einem Dämon einen Faustschlag. Fang doch mal an, den anzuschreien. Das funktioniert vielleicht noch, ja? Aussprechen, aber die Lautstärke, glaubst du, der hört mehr, wenn du schreist, als wenn du leise redest? Manchmal ist es besser, leise zu reden mit Autorität, als laut zu schreien, weil Lautheit hat nichts mit Autorität zu tun. Du bist nicht deswegen, muss ich mir selber auch immer wieder sagen, du bist nicht deswegen im Recht, weil du laut bist. Und das gehört auch dazu, wenn du mit Dämonen zu tun hast. So, was sind Gottes Waffen? Wahrheit und Liebe. Das sind Gottes Waffen. Wahrheit und Liebe. Nur damit können wir den geistlichen Kampf bestehen. Und manchmal klingt das so paradox. Der Feind wütet, macht krank, verwirrt und du willst mit Wahrheit und Liebe dagegen angehen? Ja. Alles andere funktioniert nicht. Und wir schauen auf den ersten Punkt. Epheser 6, 14a. Der Vers geht noch weiter und ich nehme tatsächlich nur den ersten Punkt. Ihr merkt schon, das wird viel, aber deswegen habe ich gesagt, ich mache eine Predigtreihe davon. Also Epheser 6, 14a steht, steht also bereit, die Hüften umgürtet mit Wahrheit. Die Hüften umgürtet mit Wahrheit. Hast du einen Gürtel? Die Männer meistens schon, weil sie eine Hose anhaben. So, ist ein Gürtel eine Waffe? Ja, manch einer denkt jetzt im Moment an Kindesmisshandlung und so weiter. Ja, Gürtel kann man als Waffe gemeint. Das meine ich aber überhaupt nicht. Denk mal an eine Waffenrüstung. Ist ein Gürtel eine Waffe? Also ein Schwert würdest du sofort als Waffe erkennen. Ja, und du weißt auch, dass, ja, und selbst ein Schild, ja, Verteidigungswaffe, eine Rüstung schützt dich und so weiter. Aber ein Gürtel? Was willst du mit dem Gürtel anfangen? Aber habt ihr euch mal überlegt, habt ihr mal, wenn ihr so eine Waffenrüstung vor Augen habt, wisst ihr, dass der Gürtel die ganze Waffenrüstung zusammenhält? Wisst ihr, dass daran die ganzen Waffen festgemacht sind? Wo willst du denn dein Schwert hinstecken? Willst du das die ganze Zeit in der Hand halten? Nein, du brauchst einen Gürtel, um das festzumachen und dein Proviant und Munition und was weiß ich was da alles. Das kommt an den Gürtel. Und dann hab ich mir überlegt, was ist denn ohne Gürtel? Du stehst da direkt an der Front, dem Feind so richtig vor Angesicht und dein Gürtel geht kaputt und die Hose rutscht runter. Kannst du da noch kämpfen? Der Feind lacht dich aus und du stehst total blamiert vorm Feind. Und dann habe ich überlegt, wie oft passiert uns das? Wie oft passiert uns das? Wir sagen irgendetwas in voller Überzeugung und dann stellt sich heraus, das war Mist, das war falsch. Und dann stehst du blamiert da und der Feind lacht dich aus. Mit runtergelassener Hose stehst du da. Peinlich, oder? Wenn du die Wahrheit nicht in dir hast. Und wie oft macht der Feind das mit uns? Ja, dass er uns, oder dass er dann sagt, so von wegen, du stehst da, hatte ich vorhin schon mal so erzählt, ne? Du stehst da als stolzer Christ, ne? Schon, was weiß ich, 25 Jahre lang gläubig und mit Jesus unterwegs und jeden Sonntag im Gottesdienst und dann zeigt der Feind und guck mal da. Da hast du dein Leben lang deinen Zehnten nicht regelmäßig gegeben. Ich nehme mal nur so ein Beispiel. Du hast immer gespart und hast immer noch, ach nee, das gebe ich dahin, das gebe ich dahin. Und dann stehst du wie blamiert da. Und dein ganzer Stolz auf das, was du ein toller Christ bist, ist auf einmal weg. Und du hast keine Kraft mehr, weil du bist total blamiert. So, das ist das, was der Feind will. Er will uns blamieren, er will uns auch zur Schau stellen, dass wir beschämt sind. So, und dazu, der Schutz davor ist die Wahrheit, der Gürtel der Wahrheit. Der Gürtel steht für einen unverzichtbaren Teil der Waffenrüstung. Was bedeutet das im Geistlichen? Jetzt habe ich eben das Natürliche beschrieben, jetzt kommen wir ins Geistliche. So, Wahrheit entspricht dem Wesen Gottes. Gott kann nicht lügen. Wahrheit entspricht immer dem Wesen Gottes. So. Und das Gegenteil, der Satan, der Teufel, ist der Vater der Lüge. Das ist das Wesen des Teufels. Lüge ist das Wesen des Teufels. Also hüte dich zu lügen. Ja, du kämpfst auf der falschen Seite. Wahrheit gibt immer Sicherheit. Lüge macht unsicher und du bist verwirrt. Du weißt nicht, wo du wirklich hingehörst. Du fürchtest dich immer davor, dass Lüge offenbar wird. Du bist unsicher. Wahrheit, du weißt, worauf du stehst. Du weißt, wer du bist. Wahrheit macht sicher. Wahrheit schafft Vertrauen. Ich weiß, dass Wahrheit nicht immer angenehm ist, aber Wahrheit schafft Vertrauen. Und Lüge sät Misstrauen. Zerstört Beziehungen. Wahrheit hat einen Namen. Jesus. Wahrheit hat einen Namen. Jesus sagte in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg. Antwortete Jesus, ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Du kannst vor den Vater, vor Gott nur treten mit Wahrheit. In Wahrheit. Mit Lüge kannst du kannst versuchen, Gott anzulügen. Das funktioniert nicht. Gott kennt die Wahrheit. Ja? Wahrheit ist Schutz und Wahrheit hat einen Namen. Wenn du Jesus im Herzen hast, wenn du Jesus vertraust, wenn du mit ihm unterwegs bist, dann bist du mit der Wahrheit unterwegs. Und auch Lüge hat einen Namen, nämlich der Teufel. Johannes 8, Vers 44. Euer Vater, das sagt Jesus zu Juden, euer Vater ist nämlich der Teufel und ihr wollt das tun, was euer Vater will. Er war von Anfang an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er lügt, entspricht das seinem ureigensten Wesen. Er ist der Lügner schlechthin und der Vater jeder Lüge. Das sagt Jesus über den Teufel. Und das muss uns klar sein. Das ist der Feind, dem wir gegenüberstehen. Ein Vater der Lüge. Wer zur Wahrheit steht, steht auf Gottes Seite. Wer lügt, kämpft für den Teufel. Wahrheit ist ein felsenfestes Fundament. Ich stehe sicher gegründet und nichts wirft mich einfach so um. Denk an das Haus, was Jesus beschreibt. Ein Haus, was auf Felsen gegründet ist. Genau das ist dieses Bild, was Jesus gebraucht. Ein Haus, was auf Felsen gegründet ist. Der Sturm kommt und es bleibt stehen. Aber das, was auf Sand gebaut ist, auf Lüge, unsicherer Grund, Das wird umfallen. Lüge ist trügerisch. Sie muss sich verstecken, weil sie fürchten muss, ans Licht zu kommen. Sobald sie mit der Wahrheit konfrontiert wird. Ich möchte mal ein Beispiel nehmen, weil das war jetzt alles so theoretisch. Es ist immer schöner, wenn man ein Beispiel hat, wenn man das festmachen kann. Hast du dich schon mal gefragt, ob du schön bist? Es gibt auch andere Fragen. Ob du stark bist, ob du gut bist, ob du intelligent bist, schlau bist, gut im Job bist. Such dir eine Frage aus. Ich bleibe mal bei schön. Weil die meisten unter uns sind Frauen. Von daher, ich glaube, die fragen sich das öfter. Obwohl Männer kriegen das auch hin. Die sagen das nur nicht so oft. Wen fragst du, wenn du dir diese Frage stellst? Also du stellst dir diese Frage ja eigentlich nur, wenn du nicht sicher bist. Ja, wenn du sicher bist, dass du schön bist, dann stellst du dir diese Frage gar nicht. Aber wenn du eben das wissen willst, weil du unsicher bist, wen fragst du dann? Fragst du deinen Ehepartner? Es könnte sein, dass der befangen ist. Wenn der sagt, du bist nicht schön, dann hat er die falsche Antwort gegeben. Dann ist die Beziehung irgendwie, also sagt der wirklich die Wahrheit? Oder ist der befangen? Redet der dir nach dem Mund, weil er noch länger mit dir zusammen sein will, was ja gut ist? Fragst du deinen besten Freund oder deine beste Freundin? Deine beste Freundin könnte vielleicht neidisch sein. Wenn sie sagt, du bist schön, dann ist sie vielleicht nicht mehr so schön. Sagt sie wirklich die Wahrheit? Oder ja, hat sie vielleicht auch ein gewisses Eigeninteresse da? Oder fragst du deine Eltern? Und deine Eltern, sind die wirklich unvoreingenommen? Also die Eltern finden ihre Kinder in der Regel, jeweils gute Eltern finden ihre Kinder immer schön. Das sind die schönsten. Das sind die schönsten Kinder der Welt. Also sind die wirklich unvoreingenommen? Geben die wirklich die Wahrheit, die du wissen willst, geben die dir wirklich weiter? Was noch eine Möglichkeit ist, du hörst, was andere über dich sagen. Tja, ist das wirklich... Und selbst, ich gehe erstmal tatsächlich mal davon aus, selbst wenn alle übereinstimmend immer wieder sagen, du bist schön, ist das wirklich wahr? Ist das die Wahrheit? Dann können diese Gedanken kommen, ja, Schönheit ist ja relativ. Ja, was ist denn Schönheit? Ist Schönheit in irgendeiner Weise definiert? Bloß weil alles das sagen, ist das wirklich die Wahrheit? Also wenn du wirklich Zweifel daran hast, dass du schön bist, dann wird dich das alles nicht überzeugen. Selbst auch wenn alle Leute immer das Gleiche sagen. Es wird dich nicht überzeugen. Und ich garantiere dir, der Feind wird an jeder Aussage eines Menschen irgendwas Zweifel sehen. Ich habe es ja eben schon gemacht. Ihr habt es gemerkt. Der wird an jeder Aussage wird er irgendeinen Knackpunkt finden, weswegen du das nicht glauben kannst. So, also, wie findest du die Wahrheit? Frag den, der die Wahrheit ist. Frag den, der nicht lügen kann. Dann weißt du die Wahrheit. Wenn Gott sagt, du bist schön, dann kannst du dich da absolut drauf verlassen. Gott wird dich niemals anlügen. Und selbst wenn du das selber in Zweifel ziehst, Gott wird nicht lügen. Wenn er sagt, du bist schön, dann bist du schön oder klug. Na, all die Dinge, die wo du fragst, bin ich das wirklich? Frag Gott danach und er gibt dir Antwort. König David war sich dessen sicher. Der hat so viele Macken gehabt, aber der war sich sicher darin. Er schreibt im Psalm 139, Vers 14, ich preise dich, dass ich auf erstaunliche Weise wunderbar geworden bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkenne ich sehr wohl. Und er spricht hier nicht von der Welt, er spricht von sich. Ihr könnt den ganzen Psalm mal lesen, er spricht hier von sich. Wie ich geformt wurde als Keim im Mutterleib und so weiter. Es ist nicht von irgendwem die Rede, sondern es ist von ihm die Rede. Und er ist sich sicher, wenn er das so schreiben kann, und singen kann. Das war ein Lied. Das hat er gesungen. Ich bin wunderbar gemacht. Wer sagt das von sich? Kann das von sich sagen? Woher weiß er das? Weil Gott ihm das mitgeteilt hat. Tief in seinem Herzen hat er diese Sicherheit. Und der Teufel kann sagen, ach komm du. Du blamierst dich vor den Leuten und du machst das und du hast das gemacht und du hast Ehebruch begangen. Du, was bist du denn? Und der Herr sagt, ich liebe dich von Herzen und du bist schön, du bist wunderbar gemacht. Das ist der Schutz. Damit kannst du diese Angriffe des Feindes, von wegen du bist hässlich, ja, du bist zu dick, zu dünn, du hast zu viele Pickel, dein Haar fällt dir aus, was weiß ich nicht alles. Wenn Gott sagt, du bist schön, was interessiert mich, was der Feind sagt oder die Leute sagen? Ich bin wunderbar gemacht. Und ganz ehrlich, es kommt, ich meine, ich habe jetzt von Schönheit die Rede geredet. So vor 40, 50 Jahren habe ich auch gedacht, so Schönheit ist nur das Äußere. Das vergeht. Merke ich an mir selber. Ja? Nein, Schönheit, das Schönste. Einen Menschen wirklich schön zu bezeichnen ist, weil er innerlich von innen heraus schön ist. Der kann noch so ein verunstaltetes Gesicht haben. Wenn er innerlich schön ist, dann ist er schön. Mir ist es viel lieber, jemand ist von innen heraus schön und angenehm, als wenn er, wer weiß wie, aufgetakelt und toll aussieht und einen Charakter hat, ich sage nichts weiter. Aber versteht ihr, was ich meine? So, das mal nur nebenher. Der Herr schaut auf das Herz. Und der Herr wird nicht lügen. So, der Feind versucht Zweifel zu sehen. Er versucht uns zu rauben. Das, was Gott uns gegeben hat, wenn wir das denn haben. Und genau das sind die Angriffe. Ich mache das jetzt nur einmal in diesem Beispiel. Es gibt so viele andere, aber daran. Wenn er dir ständig sagt, nein, du bist nicht schön. Und du fängst das an zu glauben. Darüber nachzudenken, ja, wo, ne? Ja, guckst dir die Haare an, guckst dir die Nase an und die Ohren an und der Bart wächst auch nicht mehr so und der wird grau und die grauen Haare und zu dick und was weiß ich, was man noch alles finden kann. Es gibt so viel und da weist er dich immer wieder, er zeigt dir das immer wieder. Morgens, du stehst auf und guckst dich an und ich soll schön sein. Nein, Herr, das kann nicht sein, du musst jemanden anders meinen. Ich rate dir, schreib an deinen Spiegel den Psalm 139 dran und dann sag, Herr, du hast gesagt, ich bin schön. Ich muss das gar nicht beurteilen. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir das einfach. Ja, verstehst du? Der Feind versucht dir was zu rauben. Und wenn du darüber nachdenkst, und genau das ist der Punkt, der Gedanke kann ja kommen und er wird auch kommen. Aber denk da nicht weiter drüber nach. Das ist die Halt an der Wahrheit fest. In dem Moment, wenn du darüber nachdenkst und die Zweifel in Betracht ziehst, dann machst du deinen Gürtel auf und verlierst die Hose, weil der Feind dich blamieren will. Der findet deine Macken. Der weiß, der kennt genau deine Macken. Also halt an der Wahrheit fest, das, was Gott dir gesagt hat, und dann bist du geschützt an der Stelle. Das ist einer der Hauptangriffspunkte des Feindes, uns fertig zu machen, in Gedanken, Zweifel an uns selbst zu haben. Lass dir das nicht rauben. Sicher bist du nur, wenn du die Wahrheit kennst. Und die Wahrheit hat einen Namen. Und der redet mit dir. Die Wahrheit ist Jesus. Rede mit ihm. Und er redet mit dir. Und er offenbart dir alle Wahrheit. Der Heilige Geist ist dafür da, uns in alle Wahrheit zu führen. Ich möchte noch mal zum Schluss eben zusammenfassen. Entscheide dich, ich füge eigentlich einen Punkt hinzu, entscheide dich, auf welcher Seite du kämpfen willst. Auf der Seite der Wahrheit oder auf der Seite der Lüge. Wir kommen so häufig dazu, Dinge weiterzugeben, die nicht wirklich der Wahrheit entsprechen, nur wo wir die Wahrheit nicht geprüft haben. Ich denke nur an Nachrichten weiterleiten im Social Media und sonst was. Oder ich habe gehört. Woher weißt du, dass das die Wahrheit ist? Kämpfe auf der richtigen Seite, prüfe, was du weitergibst. Prüfe es. Und sonst stell es unter Vorbehalt. Dann sag ganz deutlich, ich habe das gekriegt, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Gib es nicht einfach so weiter. Es werden so viele Lügen verbreitet, auch von Christen. Alleine in der Corona-Zeit, ich möchte nicht wissen, wie viele Lügen da verbreitet worden sind. Weil man es einfach gehört hat, weil man Leuten vertraut hat, ja, die haben es doch weitergeleitet. Nein, wenn es sich nachher als unwahr herausstellt, da ist dem Feind viel Vorschub. Also entscheide dich, auf welcher Seite du kämpfst. Auf der Seite der Wahrheit oder der Lüge. Entscheidest du dich für Jesus, dann bitte um die Kraft des Heiligen Geistes. Nicht nur einmal, sondern immer wieder neu. Wer die Taufe im Heiligen Geist noch nicht hat, ich empfehle dir, such danach. Bitte den Herrn darum. Jesus ist der Täufer in den Heiligen Geist. Wir können heute Morgen darum beten, dass du den Heiligen Geist empfängst, damit du stark bist, um dem Feind zu widerstehen. Bete in neuen Sprachen. Das bekommst du in dem Moment, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst, hast du die Gabe, auch in neuen Sprachen zu reden. Und dann bete in neuen Sprachen. Stärke dich im Geist. Und schließ dich, hab engste Gemeinschaft mit Gott. Da kann der Feind nicht zwischen. Lerne von Jesus, was die Wahrheit ist. Frag ihn danach und halte daran fest. Schreib dir die Dinge auf, die Jesus dir sagt. Und du darfst ihm auch unangenehme Fragen stellen. Die dir auf dem Herzen brennen, frag ihn. Selbst wenn du befürchtest, dass er dir die Wahrheit sagt und du denkst, das wollte ich gar nicht hören. Wenn er dir so eine Wahrheit sagt, die du nicht hören willst, dann ist das gut. Dann ist Zeit, irgendwas zu ändern an dem Punkt. Er wird dir das nie sagen, um dich zu bedrücken oder fertig zu machen, sondern immer, um dich frei zu machen. Wahrheit macht frei. Also, lerne von Jesus, was die Wahrheit ist und halte daran fest. Amen. Nächste Woche geht es weiter.